Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Andi und Tom. Hier geht's um Geld, Vermögen, Vermögensaufbau, finanzielle Intelligenz und Freude am Geld. Lass dich inspirieren von der Story von Andi und Tom. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir, einen ganz speziellen Dave Brüch, Multiunternehmer, Platz 1 Podcaster, mehrfacher Buchautor, ein Macher und Umsetzer und ich würde sagen auch ein Geldexperte. Hört euch dieses Interview an, bleib dran. Herzlich willkommen, lieber Dave. Also es ist mir eine ganz große Ehre, dich hier bei mir in meinem Podcast Andi und Tom begrüßen zu dürfen, weil uns verbindet ja fast schon inzwischen eine Freundschaft. Wir haben seit einigen Monaten miteinander zu tun und du hast mir auch die Ehre erwiesen, in meinem Buch das Vorwort zu schreiben. Da bin ich dir ganz, ganz arg dankbar dafür. Und aber um wen handelt es sich eigentlich? Wer ist eigentlich dieser Dave? Ich will dich einfach mal ganz kurz vorstellen. Ja. Dave, du bist ein Multiunternehmer, ein richtig kreativer Kopf und Umsetzer. Das kann ich aus eigener Erfahrung so sehr bestätigen. Du betreibst eine Content-Marketing-Agentur und hast in YouTube einen Fünf-Ideen-Kanal gegründet mit inzwischen fast, glaube ich, 150.000 Abonnenten. Du hast, also bei den fünf Ideen, das finde ich hochinteressant, da geht es ja darum, dass du die fünf besten Ideen aus einem Buch nimmst und in einem Animationsfilm darstellst. Das ist also noch nie da gewesen und ich habe mir die Videos schon so oft angeguckt, das ist einfach richtig mega stark. Und man bekommt praktisch in einem kurzen Animationsfilm so viel Wissen auf eine amüsante Art und Weise. Das ist richtig klasse. Was hast du noch gemacht? Du hast auf Telegram dieses Jahr erst einen Dave-Brüch-Kanal gegründet und schon jetzt über 30.000 Abonnenten. Du hast einen Platz 1-Podcast gelandet mit Kopfschleckpotenzial. Und nicht zuletzt bist du auch noch Buchautor mehrerer Bücher. Ja, also ich erlebe dich als einen sehr, sehr außergewöhnlichen Menschen. Ich würde sagen, du bist einfach einer der großen Macher in Deutschland, einer, der die Dinge einfach anpackt und nicht lange redet oder wochenlang drüber nachdenkt. Du tust einfach, ja. Und das hat mir auch in den vergangenen Monaten so sehr gut getan. Also das ist richtig mega stark. Und ich sage auch ganz ehrlich,
Danke.
Dieser Podcast, den ihr jetzt hört, Andi und Tom, der wäre ohne den Dave wahrscheinlich nie entstanden. Also da bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür. Also ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Danke, Micha, danke. Also wirklich, ich werde rot. Es fällt mir wirklich auch schwer, damit umzugehen. Ich danke dir für die Blumen. Ich sage dir, es ist einfach so, dass ich sag mal so, life is a game. Mhm. Das Leben ist ein Spiel und mir macht das einfach Spaß. Ja, das ist einfach, ich habe da Bock drauf und vor allem ich habe auch Bock, wenn ich dich dazu inspirieren kann, dass du so einen Podcast machst, ja, und auch selber so geile Ideen da hast und auch wirklich was da draus machst und einfach, ich fände es toll. Also ich meine, ich glaube gar nicht, dass ich eigentlich so eine große Rolle spiele, sondern ich glaube eigentlich, es ist ein Funke, ja, der Funke, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, im Grunde genommen, weil es ist eigentlich alles in dir und genauso da draußen in den Leuten. Es ist alles in den Leuten, auch ein Buch zu schreiben zum Beispiel. Ja, ich helfe ja vielen Leuten, ein Buch zu schreiben, und dann die denken immer so, als wenn, oh, woher soll das kommen? Ich habe zwar alles erlebt und ich habe zwar die Anekdoten und ich habe das Wissen, aber ich kann auch kein Buch schreiben. In Wirklichkeit sind alle Sachen in dir drin, aber es braucht dann halt jemanden, der das rauskitzelt oder der dir die Hand hält oder der dich in den Arsch tritt, sage ich jetzt mal.
Genau.
Ein Stück weit. Und Oder halt auch, wenn du eine Geschichte hast. Mhm. Wir lieben ja Geschichten. Wir Menschen lieben Geschichten. Deshalb liebe ich auch deinen Podcast und auch dein Buch, weil du das halt geschafft hast, über eine Geschichte Wissen zu vermitteln. Und auch bei 5 Ideen. Das Geheimnis ist ja im Grunde genommen nicht der Animationsfilm. Das machen auch andere. Aber du musst, dass du ein Buch runterbrichst auf wesentliche Punkte, sodass sie leicht konsumierbar sind. Menschen wollen leicht konsumieren. Wir sind eher träge, wir sind eher faul, wir sind eher bequem. Ja, wir wollen, dass uns jemand hilft. Und weißt du, deswegen, man muss da die Brücke schlagen, und das ist die neue Denke, weil früher, da hatten wir sozusagen den Oberlehrer, den Professor, der hat gesagt, ich bin einfach nur genial und es ist einfach viel zu schwer, ihr könnt das alles gar nicht verstehen. Das war die Haltung. Die Haltung war, ich bin schon länger in der Firma oder ich bin der Professor, ja, nach dem Motto, und ihr seid sowieso viel zu jung und deshalb seid ihr blöd. Ja. Ihr werdet es erst verstehen, wenn ihr alt seid. Heute versuchen wir, schnell einfach die Leute auf den Weg zu bringen. So. Du bist Teil dieser Mission. Also
Also du hast.
Danke für.
Das sagst du alles richtig. Und ich weiß auch, dass es in mir ist, aber es ist so genial, wenn man jemand hat, der einem einfach in den Arsch tritt, der einem sagt, das, was du machst, das ist gut, das erreicht die Leute. Das sind einfach so die Motivationsspritzen, die man manchmal braucht, um dann auch wirklich weiterzumachen, dran zu bleiben. Und das ist richtig klasse mit dir, also wunderbar. Aber mich interessiert jetzt mal, wie kommt es eigentlich, dass du so ein außergewöhnlicher Umsetzer bist? Also, dass du die Dinge sofort anpackst und gar nicht groß drüber nachdenkst. Also, das ist ja eher außergewöhnlich. Die meisten Leute hocken ja auf der Couch und kommen nicht in die Pötte. Warum bist du genau das Gegenteil?
Ja, eigentlich im Grunde genommen ist es eine Frage, die mir schon oft gestellt wurde, aber jetzt so eine Ad-hoc-Antwort habe ich da jetzt nicht. Also ich sag mal so, ich habe mir gedacht, wenn ich mich mit den Themen beschäftige, wenn ich mir jetzt ein Buch durchlese oder wenn ich auch mich mit den Ideen beschäftige, und ich hatte ja so eine eigene Challenge, also ich muss mich auch selber dazu natürlich auch animieren, was zu machen. Ja,
klar.
Mit dem 5-Ideen-Kanal, als wir damit angefangen haben, war meine persönliche Challenge, okay, ich bin dazu gezwungen, regelmäßig zu lesen. Zwar nicht so, wie wir es kennen. Wir kaufen uns 10 Bücher, von denen wir eins halb lesen und danach legen wir alle einen schönen Schrank. Das machen wir meistens so. Ich nenne das Werkzeugsyndrom. Die Leute kaufen sich einen Werkzeugkasten im Baumarkt, auch gerne den teuersten, und der wird dann einfach nur in den Keller gestellt und nichts wird gemacht. Aber genauso Laufschuhe oder Nordic Walking Stäbe oder die Hantelbank oder was auch immer. Ja? Und das ist halt das, was mich halt so auch genervt hat. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich musste da an Sammy Deluxe denken, an das Lied Zornig. Digga, zornig, wenn ich was mache, mache ich das ordentlich. Sowas verkraften schwache Ohren nicht. Ja, aber es ist so, die meisten Leute machen nämlich nichts, die reden nur. Ja, und deswegen ist das auch der entscheidende Vorteil, wenn du Vorsprung, wenn du was machst, dann hast du schon einen Vorsprung, weil die anderen gar nichts machen. Die anderen machen was. Du denkst, also viele denken ja auch, es muss die super Idee sein, es muss super komplex sein oder sowas. Nein, das ist alles gar nicht so wichtig, das ist nachrangig. Du musst anfangen. Du hast angefangen, oder beziehungsweise du musst natürlich erstmal den ersten Schritt gehen, weil dieses Gelaber und die Ideen, die hat jeder.
Genau.
Ich sehe das überall. Ich sehe das im zum Beispiel in der Schule von meinem Sohn. Da sind viele Leute, die haben viele Ideen. Aber Ideen sind nichts wert, wenn du nichts draus machst.
So ist es.
Und wenn du das den Leuten sagst, dann sind sie beleidigt. Aber sie machen halt nichts. Wir haben schon, ich hatte früher meine Ausbilderin, das ist jetzt 15 Jahre her oder 16, 17 Jahre her. Die hat mir damals erzählt, sie schreibt ein Buch. Das Buch ist heute noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig. Das wird niemals fertig. Ja. Und ich habe 4 Bücher geschrieben in der Zwischenzeit. Und die 4 Bücher habe ich in 2 Jahren geschrieben. Ich will damit nicht angeben, aber ich will nur sagen, es ist möglich, und es ist auch viel, viel mehr möglich, als uns immer gesagt wurde. Weil uns wurde eigentlich immer gesagt, das geht alles nicht, du bist zu blöd, und außerdem sei bescheiden. Ja, deswegen habe ich mich jetzt auch gleich gerechtfertigt dafür. Ich will mir ja nicht angeben, weil mir wurde ja auch immer gesagt, sie immer schön bescheiden bleiben.
Ja, richtig. Ja.
Und das ist im Grunde genommen, natürlich, ich will jetzt auch nicht angeben die ganze Zeit, aber die Bescheidenheit fällt in quasi krankhafte Bescheidenheit sozusagen. Die meisten Leute sind so bescheiden und denken die ganze Zeit, sie trauen sich nichts zu. Sie wollen klein bleiben, sie wollen sich im verstecken. Und aber die Leute, die diese Welt hier verändert haben, immer, ja, die Erfindungen gemacht haben, die wurden immer kritisiert, die wurden immer ausgelacht und die sind immer aus der Komfortzone rausgegangen und die haben immer was gemacht.
Ja, völlig richtig. Also du hast gerade schon angesprochen, du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Fang an hast du gerade schon erwähnt und das ist eines deiner Bücher. Ich will aber jetzt ganz speziell heute mit dir über dein Buch sprechen, Kopf schlägt Potenzial. Ein hochinteressantes Buch, vor allem deshalb, weil man dich da drin sehr gut kennenlernt. Du schreibst nämlich sehr persönlich über dich. Und von spiritisch aus deinem Leben. Und ein Kapitel widmest du auch dem Thema Geld. Und du schreibst, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Also den Ausspruch, den kenne ich übrigens sehr gut selber von meiner Generation. Meinst du, dass aus deiner Sicht, dass sich da irgendwas jetzt verändert hat inzwischen zum Thema Geld? Ist die heute junge Generation da anders? Sprechen die über Geld? Oder hat sich da was verändert?
Also meine Oma hat diesen Spruch immer gesagt und ich habe da selten drüber nachgedacht früher. Ja, aber mir kam es dann auf einmal so vor, als ich selber in der Bank gearbeitet habe, weil ich bin gelernter Bankkaufmann. Mhm. Ich habe nur eine Ausbildung in der Bank gemacht, danach bin ich da weg. Aber was ich gesehen habe, ist, dass halt viele Leute, ob sie jetzt Geld haben oder nicht, sie reden nicht darüber. Mhm. Und sie vertrauen sich nur einem Bankberater zum Beispiel an, der aber selber auch keine Ahnung hat, sondern im Grunde genommen nur was verkauft, was er angewiesen wurde zu verkaufen. Und dann quasi immer genau dem die Lösung vorschlägt, die gerade angesagt ist. So, dann habe ich gedacht, die sind unmündig. Ja? Dann habe ich wiederum gedacht, ja gut, wieso wissen wir eigentlich nichts über Geld? Wir wissen auch nichts über Steuern. Mhm. Ja, also wenn wir aus der Schule kommen, wir haben überhaupt keine richtige Ahnung, warum auch immer, wie das mit den Steuern ist. Ja, wir kriegen, was ist unser Brutto, was ist das Arbeitgeberbrutto, was ist das Arbeitnehmerbrutto, was ist das Arbeitnehmernetto. Ja, ja. Was wird da eigentlich abgezogen? Und das ist ja auch schon manipulativ. Ja, das ist ein Keil zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und auch intransparent. So, das heißt, da sind unheimlich viele Flecken, ja, also schwarze Flecken oder blinde Flecken sozusagen, was das Geld angeht. Dann reden wir auch nicht mit unseren Freunden, Verwandten und so weiter, auch teilweise nicht mit den eigenen Eltern oder Generationen über Geld. Wo investierst du Geld? Hast du mal Geld verloren? Alle haben das Gefühl, alle haben immer Geld. Das heißt, wenn einer mal kein Geld hat, dann denkt er, um Gottes Willen, ich habe kein Geld. Und alle anderen haben ja anscheinend Geld. Ja.
Und dann redet er erst recht nicht drüber.
Ja, leasen sich Autos, dicke Karren und erzählen nicht, dass es geleast ist, tun so, als wenn es bar bezahlt ist. Oder, also ich meine, ein Auto zu kaufen ist das schlechteste Investment, glaube ich, was man machen kann. Das verliert so schnell an Geld, an Wert, ja.
Gar kein Investment, das ist eine Verbindung.
Ja, es ist also gar kein Investment, aber viele denken ja, es wäre ein Investment.
Ja, ist klar.
Natürlich, es ist ein Stück weit, also natürlich als Fortbewegungsmittel und es gibt natürlich auch Unterschiede in den Autos und große und kleine Autos und Allrad und nicht und so weiter. Mhm. Ja, aber ja, ich glaube, du und deine Zuhörer verstehen, was ich meine. Aber das ist ja, das sind halt Glaubenssätze oder Legenden, die da immer noch vorherrschen. Und Geld ist ein tabuisiertes Thema. Genauso wie der Tod. Also der Tod und Geld. Sonst haben wir das Gefühl, wir sprechen über alles. Wir sprechen über unsere Reizwäsche und was für sexuelle Vorlieben alle möglichen Leute haben. Und was auch immer. Aber Geld und der Tod, das sind die Tabus, die in unserer Gesellschaft herrschen. Und wir wissen ja, in diesem Jahr hat sich ja viel auch getan mit der Todesangst. Und ich glaube auch mit Geld, Angst auch, kann man viele Leute leiten. So.
Ja,
und
ja,
okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber ich weiß nicht mehr genau, was du gefragt hast.
Also deshalb, ich leite jetzt einfach mal zur nächsten Frage über, weil das interessiert mich nämlich jetzt wirklich. Du hast ja selber gesagt, du hast eine Bankkaufmannlehre gemacht. Und lernt man denn da nicht alles über Geld? Müsstest du jetzt nicht eigentlich der Geldexperte sein? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Na, man macht ja extra eine Lehre.
Ja, man lernt überhaupt nichts über Geld, muss man sagen. Also man lernt weder, woher eigentlich das Geld kommt, mit welchem Wert das Geld gedeckt ist. Man lernt auch nicht, wo man jetzt am besten investiert oder sowas. Das Einzige, was man in der Bank lernt, ist zum einen Sachbearbeitung von Belegen und Verträgen. Ja, und dann sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, was zum Beispiel Kreditverträge angeht oder Wertpapier. Aufklärung, ja. Aber jetzt sagen wir mal, warum man, wenn wir jetzt, das sind ja alles verschiedene Themen, aber sagen wir mal Kredit, ja. Das erste Thema wäre Kredit. Zu mir kam mal, da war ich Auszubildender, aber das sehen die Leute ja nicht. Da ist ja Anzug und so weiter, da steht ja nirgendwo Azubi. Die sagen dann, ja, ich wollte mir ein Auto kaufen, für 25.000 Euro, sagt er zu mir. Das war ein junger Mann, der war gerade ausgelernt, hatte gerade das erste Mal Geld verdient und wollte sich direkt ein Auto für 25.000 Euro kaufen. Ja. Und ich habe dann zu dem gesagt, obwohl das natürlich geschäftsschädigend sozusagen ist, habe ich gesagt, du spare doch lieber vorwärts, ja, oder kauf dir ein günstigeres Auto, bevor du jetzt direkt anfängst und dich von deinem ersten Gehalt mit 25.000 Euro verschuldest. Weil wenn du das Auto jetzt gegen die Wand fährst, dann hast du trotzdem die Schulden. Und gut, du hast dann vielleicht noch eine Versicherung, aber naja, auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall erstmal diesen finanziellen Druck. Ja, dann hast du eine Rate von 300 Euro im Monat oder weiß ich was. So. Und das läuft ja auch dann lange. So, das heißt, du versklavst dich ja immer ein Stück weit. So, das hatte ich auch dem gesagt und das habe ich aus Überzeugung damals gesagt. Das ist ja auch, wie gesagt, schon 15 Jahre her.
Ja, klar.
Also 21. Januar 2005 habe ich aufgehört in der Bank. So, das ist das eine. Das andere ist, auch zum Beispiel Unternehmen zu bewerten oder so. Ja, also überhaupt Aktienkurse zu verstehen. Es geht ja da auch um unternehmerische Weitsicht eigentlich, ja, um sowas zu bewerten. Also wie schätze ich das ein? Und oder auch Immobilienfonds und so weiter. Das sind ja sehr viele Sachen, die man da wissen muss. Das wird aber nicht vermittelt.
Okay.
Das wird nicht vom Bankkaufmann, also vom Berater vermittelt. Und das wird auch nicht in den Broschüren oder so vermittelt. Ja, da wird zum Teil sogar ein bisschen getrickst, könnte man so nennen. Ja, Hauptsache der Kunde unterschreibt, sag ich mal. Also so war das damals. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Aber der Bankkaufmann ist zum einen Sachbearbeiter, zum anderen ist er Verkäufer.
Ja.
Und aber hat einen seriösen Ruf und hat einen Anzug an und ja das ist sozusagen das ganze Thema.
Okay.
Und mich hat das auch moralisch nicht erfüllt, sage ich mal so.
Okay. Also ich werde auf jeden Fall dein Buch mal unten verlinken, falls es jemand interessiert. Ich habe es gelesen und ich finde es hochinteressant. Und du schreibst auch, und es freut mich übrigens sehr, dass Geld Freiheit symbolisiert. Und ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt. Wenn man den mal verstanden hat, dass egal was ich tue und wenn ich Geld für mich zurücklege, dass ich damit mir selber Freiheit schaffe, wenn man das mal verstanden hat, dann ist man, glaube ich, schon sehr, sehr auf einem sehr guten Weg. Und auch Tom hat in der Story, Andy und Tom, immer wieder festgestellt und das herausgestellt, dass das so hilfreich ist. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, dass man das sich mal klar wird, dass Geld eigentlich Freiheit bedeutet?
Also ich persönlich strebe immer nach Freiheit. Ich möchte mich nicht so abhängig machen, weil sonst kann ich einfach nicht dem folgen, was ich gerne machen will. Ja, das ist ja ganz klar. Ich bin aber auch bereit, dafür die Verantwortung zu übernehmen, weil die Kehrseite von Freiheit ist Verantwortung.
Ja, ja.
So, du kannst nicht Freiheit haben ohne Verantwortung und du kannst nicht verantwortungslos sein, ohne dass du dann auch unfrei bist. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. So, und das ist auch ein selbstbestimmtes Leben. Das ist ja auch ein Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es die ganze Zeit eigentlich darum. Und du kannst, erkenne dich selbst und dann tu das, was nötig ist, um auch das machen können, was du willst.
Okay. Ja.
Oder dafür brauchst du auch Geld.
Ja.
Und das heißt auch nicht unbedingt jetzt Geld auszugeben. Ich habe auch früher gedacht, ja, Geld ist zum Ausgeben da. Raus damit. Klar, ich habe auch viel Geld ausgegeben, ne? Aber ich habe dann halt früh Sachen gesehen in meinem Umfeld, die mich davor bewahrt haben, mich so abhängig zu machen, weil in der Bank waren auch Leute, die hatten halt besonders gute Dispozinsen. Statt 13%, 5,5%. Okay. Was führt dazu, dass die Leute alle im Dispo sind und sie bekommen viel Dispo. Sie bekommen goldene Kreditkarten, günstige Kredite und so weiter, ja. So, und wenn ich jetzt Leute gesehen habe, die 10.000 Euro im Minus waren oder zum Teil noch mehr und das nicht jetzt, also quasi wegkonsumiert, Konsumschulden, ne, dann hat mich das, hat mir das Angst gemacht, ja. Weil man ja, die Leute sind sonst so paranoid und denken, was alles passieren könnte, aber verschulden sich dann bis unter die Hutnadel. Und ich denke mir, wenn du, es fängt schon an mit der Psychologie, wenn du jetzt 500 Euro, ich habe immer 500 Euro im Portemonnaie, das sind 500 Euro, die ich nicht ausgebe.
Ja.
Also jetzt, weiß ich nicht, da habe ich vielleicht 600 Euro im Portemonnaie oder sowas, bezahle aber trotzdem mit Karte. Einfach weil ich will halt immer Cash haben. Ja, ich fühle mich dann sicherer, wenn ich weiß, okay, da ist das Geld. Wenn irgendwas ist, solange sie das Bargeld nicht abgeschafft haben, was ja auch einige sagen, dass das vielleicht kommt, solange kann ich einfach sagen, okay, ich habe jetzt genug Geld, um mit dem Krankenhaus eine Behandlung zu kaufen oder mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen oder von mir aus mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Ja, ohne dass ich jetzt meine Karten nehmen müssen. Sozusagen, ja. So, das beruhigt mich. Auch wenn ich es noch nie noch nie benutzt habe. Ja. Manchmal, wenn ich mein Geldbeutel einfach nur dahin lege, ich weiß gar nicht, wo er ist, aber und ich weiß, das ist da drin. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Und das sind so Kleinigkeiten, die halt auch schon positives Geld-Mindset ausmachen.
Das Gefühl,
ja. Weil die anderen, oder was heißt die anderen, aber viele, oder das habe ich auch früher so gemacht, ne, da waren für mich 50 Euro Portemonnaie waren schon viel, viel Geld. Ja, das war Maximum und so weiter. Diese 500 Euro, das habe ich von Bodo Schäfer, der hatte damals gesagt 1.000 Mark. Ne? Da habe ich gedacht, ist der Typ bekloppt? 1.000 Mark, so viel Geld. Ja, wenn ich 100 Mark im Portemonnaie habe, dann das reicht ja ewig, ne, so ungefähr. bist ja unbesiegbar. Ja. Das ist so wie als Kind, wenn man von Oma 100 Mark bekommen hat oder 50 Euro oder so, hat man das Gefühl, als wenn, es kann alles passieren und so, ich bin unbesiegbar.
Ja.
So, aber jetzt, wenn du 500 Euro da drin hast oder vielleicht sogar noch mehr, also einige haben sogar noch mehr Geld dabei, 2.500 Euro oder sowas immer dabei, um irgendwas anzuzahlen, zum Beispiel eine Wohnung oder irgendein Auto oder irgendwie sowas. Weil wenn du einen Zuschlag haben willst und einen Rabatt aushandeln willst, dann sagst du hier, ich leg dir direkt 2.000 auf den Tisch, weil das macht ja sonst keiner.
Ja, klar.
So. Aber du kriegst ja auch am Geldautomaten nicht so schnell Geld. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die ich kenne auch Leute, die haben kein so wenig Bargeld zu Hause, dass sie nicht mal eine Pizza-Bar bezahlen können, wenn sie eine bestellen. Ja, da muss ich sagen, da muss ich halt schon echt drüber lachen. Aber das ist halt die Welt, in der wir leben. Die Leute sind dann total abhängig. Die sind abhängig davon, dass es einen Geldautomaten gibt oder dass die Visa-Karte gerade funktioniert. Und wenn man jetzt, jeder kennt das vielleicht, wenn man jetzt viel hin und her reist, von Hamburg nach London und vorher bist du noch da im Hotel und da warst du noch ein Leihwagen und so weiter. Auf einmal geht die Kreditkarte nicht mehr, einfach weil die so eine Sicherheitssperre hat. Und dann brauchst du deswegen dann zwei. Und auf einmal bist du in Panik. Du hast kein Geld. Dann die Kreditkarte geht nicht. Ja. Und dann merkst du so, was für ein fragiles System. Ja. Also dann ist die Frage, was willst du? In was für ein System willst du leben? Ja. Da will ich doch lieber das machen. Also das ist so meine Fasson. Ja. Da muss halt jeder, ich will ja keinem was vorschreiben, aber jeder kann sich ja da was raussuchen, wenn er möchte. Aber ich möchte auch nicht, dass er, wenn sie sich so doll verschulden, mir dann einen vorheulen.
Naja, völlig klar. Ja. Also interessant finde ich ja auch, dass es dir früher ähnlich erging wie mir, als ich noch jung war. Du schreibst, du hättest ein Mindset gehabt, wenn ich Geld habe, dann gebe ich es aus. Und in den Zeiten, wo du kein Geld mehr hattest, da müsstest du mehr verdienen. Was war denn so der Wendepunkt in deinem Leben für das Thema Geld? Was hast du verändert?
Also erstmal habe ich angefangen, Bücher zu lesen, wie zum Beispiel jetzt das, was ich eben erwähnt hatte, Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer.
Ja.
Dann ist es so, dass ich auch, also wirklich, es sind so simple Sachen, ja, das ist, manchmal finden das die Leute ein bisschen affig. Ich habe zum Beispiel auch so ein Sparschwein, ja, das ist ein Sparfrosch eigentlich. Und den habe ich irgendwann mal von meiner Familie geschenkt bekommen zu einem Geburtstag und da war das voll mit Kleingeld, ja. So, und den habe ich, da habe ich immer alles Kleingeld, was ich im Portemonnaie hatte, wenn ich jetzt sozusagen abends nach Hause kam, nicht jetzt jeden Abend, manche Abende habe ich es natürlich nicht gemacht, aber immer da reingesteckt und immer alle Fünfer auch da reingesteckt, okay, die ich so hatte. Ja? Damit das Geld aus dem Portemonnaie raus war und damit das dann da ist. Und ich habe gedacht, sammelt sich da was an. Und du bist auch den Ballast los, weil das ist ja auch immer so dick dann, das Portemonnaie, wenn du so viel Kleingeld da drin hast.
Ja, klar.
So. Und wenn du das dann mal aufmachst und dann das Geld zählst, was da drin ist, und du hast auch die ganze Zeit irgendwie so im Hinterkopf, da ist dieser Asset, ja, den du eigentlich gar nicht bemerkt hast, weil es hat dir nicht wehgetan, das zu sparen.
Oder so. Ja.
Aber dann sind da auf einmal 1.000 Euro drin in Kleingeld und Scheinen. Ja. Also der Frosch ist ungefähr so groß, ne?
Wow.
So groß. Und das ist so, wenn der voll ist und da nichts mehr reingeht, dann sind da auf jeden Fall 1.000 Euro drin. Also ich habe ja jetzt nicht nur 10-Cent-Stücke da reingeschmissen, sondern halt alles Kleingeld, was ich hatte.
Ja.
Gut, mittlerweile gebe ich meinen Kindern auch oft Kleingeld, also weil die immer was in ihre Spardinos, die haben so Dinos, reinstecken wollen. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die einen beruhigen. Ja. Und dieses Bewusstsein, das habe ich dann auch im Hinterkopf, wenn ich mir überlege, also ich kaufe auch alle möglichen Sachen, die ich brauche. Ja, aber ich überlege halt wirklich, ob ich das brauche.
Mhm,
genau. Und ja, ich bin jetzt keiner, der Luxus braucht. Ja, ich könnte mir zwar auch luxuriöse Sachen leisten, aber das will ich nicht. Mhm. Das will ich dann eigentlich lieber in nützliche Sachen investieren, sozusagen, ja, die halt für mich einen großen Nutzen haben. Ja. Nutzen vor Optik, sage ich jetzt mal.
Ja,
Luxus. Ja. Ja, also so, es gibt diesen alten Spruch. Es gibt da draußen so viele Leute, die an den Gläsern sparen, statt an den Brillenrahmen.
Okay, ja.
Und das wirst du ja als Brillenträger verstehen. Das bringt dir eine Brille, wenn du, die meisten haben ein schönes Gestell, aber haben die falschen Gläser. Mhm. Ja. Aber können dann nicht sehen. Dann ist natürlich die Brille wertlos.
Aber es sieht gut aus.
Aber sieht gut aus, ja. Und ich möchte halt lieber gut gucken können, als dass ich eine schicke Brille habe.
Ja, ja.
So, und ja. Ich bin da halt so gestrickt. Und ja, die Auslöser, es sind natürlich auch Leute, die ich kennengelernt habe, die es auch so sehen. Ja, also Unternehmer, ja. Leute, die halt erfolgreich sind, waren und Geld haben. Und was machen die mit ihrem Geld? Ja. Und auch die Geschichten, die ich gelesen habe über Autoren, über Unternehmer und so weiter, die haben ja alle ein ähnliches Geld-Mindset. Mhm. Und dann sagst du dir, ja gut, natürlich mache ich das dann auch, ja, oder beziehungsweise natürlich gehe ich eher in diese Richtung.
Ja.
Das ist jetzt kein Geizmodell oder sowas, ne? Sondern es ist halt ein sehr, sehr bewusstes Modell, aber auch, ja, wo du dann auch dir auch mal leisten kannst, etwas zu experimentieren. Das können sich ja die meisten gar nicht leisten.
Ja.
Ja, die können sich gar nicht leisten, jetzt ein Buch zu schreiben oder sowas, weil die Angst haben, die Zeit in das Buch zu investieren und denken, um Gottes Willen, ich brauche aber Geld in der Zeit. Ja.
Mhm.
Du verdienst ja mit dem Buch auch Geld später, aber in dem Moment noch nicht.
Ja,
so, wenn du in so einem Druck bist, dann sagen einige, ja, das mache ich dann irgendwann mal, wenn ich sozusagen Geld habe. Mhm. Aber die gehen niemals den Schritt, das Geld aufzubauen oder sich diese Freiheit zu allem aufzubauen, zu erreichen. Die Unabhängigkeit, das ist es ja meistens.
Ja. Also du beschreibst auch sehr schön, und das entspricht auch meiner Erfahrung, wenn man mit 2.000 Euro nicht klarkommt, dann kommt man auch mit 10.000 Euro nicht klar. Eindrücklich wird es ja auch im Podcast und im Buch vom Andy und Tom beschrieben. Du sprichst von der Struktur und dem richtigen Mindset über Geld. Das haben wir gerade schon immer wieder gehört. Was für eine Struktur ist denn zielführend, um Geld und Vermögen aufzubauen?
Also du hast, ich glaube, es ist so ähnlich wie beim Essen. Ja.
Ja.
Ich habe mal mit einer Ernährungsberaterin gesprochen. Was macht eine Ernährungsberaterin, wenn du, weiß ich auch nicht, ja, dich gesünder ernähren willst oder weniger oder dünner werden willst oder was, ne? Die meisten wollen ja schlanker werden.
Mhm.
Die führt ein Tagebuch, ein Essenstagebuch. Das heißt, es geht nicht darum, dass du jetzt jahrelang ein Tagebuch führst. Es geht darum, dass du jetzt ein Tagebuch führst, um dich dafür zu sensibilisieren. Morgens esse ich das, danach esse ich das, dann esse ich eine Kiwi oder einen Joghurt, dann esse ich das, dann esse ich einen Hanuta, dann esse ich bla 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 bla. Du schreibst alles auf für, weiß ich nicht, eine Woche oder einen Monat. Ich glaube, eine Woche reicht da schon. Ja. Und dann bist du sensibilisiert dafür. Mhm. Ja, weil du sonst gar nicht so richtig weißt, wofür, also was isst du eigentlich? Ja, und genauso ist es beim Geld, ja. Das geht dann, manche machen ja so ein Haushaltsbuch oder sowas. Ich würde es gar nicht so, das ist sehr viel Arbeit, sehr akribisch, ja. Ich habe sowas auch mal ausprobiert, da habe ich das im Urlaub gemacht, ja. Okay. Auf so einer Skandinavienreise. Mhm. Vor vielen Jahren. Aber das ist halt sozusagen das Bewusstmachen.
Ja.
Was habe ich für Geld? Wohin geht dieses Geld? Mhm. Wann bin ich beruhigt, wenn ich was bezahlt habe? Mhm. Wie viel habe ich dann eigentlich noch übrig? Weil das ist die meisten, die du beschrieben hast, oh Gott, ich habe kein Geld, ich brauche mehr Geld, wissen gar nicht, wie viel Geld sie eigentlich brauchen. Ja? Ja, oder auch, manche sagen auch, sie haben einen Tagessatz und denken dann, der Tagessatz wäre sozusagen Gewinn oder Reingewinn oder so. Aber die Frage ist, was hast du eigentlich für tägliche Kosten, wenn du deine Kosten auf den Tag runterrechnest? Es ist kein Haushaltsbuch, sondern es ist wie ein bewusster Essensplan.
Genau.
Ja? Also ich esse, wie oft esse ich eigentlich Chips im Monat? Ja. Oder wie oft esse ich eigentlich Tiefkühlpizza? Oder ich meine, wenn wir das mit diesem Bild zeigen, ist es, glaube ich, für die meisten schneller nachvollziehbar.
Ja, völlig richtig, ganz klar, ja. Und du schilderst vor allem das Kaufen auf Pump, also das Ausschöpfen des Dispo-Kredits, ungehemmter Gebrauch der Kreditkarte, dass es alles sehr fatal ist. Und warum ist denn das so die völlig falsche Richtung? Also das macht ja eigentlich jeder. Und warum kommt man da aber nicht auf den grünen Zweig? Was ist denn das Problem?
Also das Problem ist zum Beispiel auch bei der Kreditkarte. In meinem Buch rate ich dazu einer App, wo man halt auch sieht, wie viel Geld man ausgegeben hat bei der Kreditkarte, bevor es abgebucht wird.
Okay.
Weil bei einigen wird das ja dann erst einmal im Monat oder so abgebucht und auf einmal kommt dann der Hammer. Ja, bam. Okay. Dann ziehen die nochmal 2000 Euro ein und dann denkst du dir, um Gottes Willen. Mhm. Auch mit der Steuer ist es auch so, ja. Mhm. Viele wissen dann nicht, wie viel Steuern da noch kommen. Das ist so, man muss das einfach beiseite packen, man muss das auf ein extra Konto packen und dann denkt sich dann auch, um Gottes Willen, dieses ganze Geld, aber die Steuer wird kommen.
Ja, klar. Ja,
genau. Und dann,
da geht es um den Überblick, ne?
Es geht dann um den Überblick und wenn man das jetzt halt nicht hat, also je mehr Verbindlichkeiten man da aufbaut, desto mehr Überblick braucht man eigentlich und desto mehr arbeitet man dann auf einmal nur noch für diese Schulden. Ne? Das ist, deshalb ist es halt so, dass man auch diesen Dispo, der Dispo ist deshalb auch so eine Falle, weil viele dann das Gefühl haben, es wäre ihr Geld oder es steht ihnen sozusagen zu. Mhm. Und Banken geben ja gerne ein Dispo. Die sagen, Mensch, Micha, du bist ein super Kunde, du kriegst jetzt 10.000 Euro Dispo. Du hast in dem Moment das Gefühl, als wenn, ey, geil, die haben mir gerade 10.000 Euro gegeben, jetzt kann ich mir einfach direkt den Mega-Urlaub kaufen. Und dann kaufst du dir für 5.000 Euro einen Urlaub, ja, oder sogar mehr. Mhm. Du fliegst in die Karibik und du sagst dir, ey, ich habe mir mal was gegönnt, ey, dafür habe ich den Dispo bekommen, dafür ist das die moderne Welt. Mhm. So, und dann kommst du zurück und dann bist du mit 5.000 Euro im Minus auf deinem Konto. Und dann denkst du dir, okay, also, ich verdiene 2.000 Euro netto, dann brauche ich jetzt noch, was kann ich denn im Monat sparen, damit ich das zurückzahlen kann und so weiter. Ja. So, aber wenn du dann merkst, dass du eigentlich von den 2.000 schon 1.900 verplant hast und du zahlst das Ding mit 100 Euro zurück, ja, dann brauchst du 50 Monate, um 5.000 Euro zurückzuzahlen. 50 Monate sind 4 Jahre. Mhm. So, dann hast du für 4 Jahre arbeitest du, damit du einmal in der Karibik warst. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und in der Zwischenzeit fliegst du wieder im Urlaub. Du willst das ja wieder machen. Du willst dich auch belohnen für deine Arbeit. So, aber dann bist du vielleicht unzufrieden in deiner Arbeit. Aber du hast keine Chance, darunter zu gehen, weil du sagst so eine Scheiße, ich muss noch den Karibikurlaub von vor 3 Jahren zurückbezahlen. Mhm. Ich muss noch dies und ich muss noch das. Und das führt dann zum Burnout, Depressionen, manchmal sogar Scheidung. Ja, also auf jeden Fall keine Lebenslust, andere Krankheiten, was auch immer. Das ist ein riesen Rattenschwanz. Das geht ja nicht nur darum, dass man kein Geld hat, sondern es kommt ja alles Mögliche noch dazu.
Genau. Man sieht dann auch das Licht am Horizont, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Das ist, glaube ich, echt das Problem und ist weit, weit weg von Freiheit. Also, lieber Dave, am Ende meines Interviews stelle ich meinen Interviewpartner immer drei gleiche Fragen. Und die will ich dir jetzt auch stellen. Was würdest du denn heute einem 20-Jährigen, der sein erstes Geld jetzt verdient, was würdest du dem raten, was er finanziell unbedingt beachten und umsetzen sollte?
Ja, also darüber haben wir ja jetzt auch schon viel gesprochen. Ich würde sagen, vorwärts sparen, nicht rückwärts.
Ja, sehr schön.
Wichtigster Punkt, denke ich.
Sehr gut gesagt, ja. Okay.
Gerade auch wenn man jetzt von der Ausbildung kommt oder so, ja, oder von der Uni, man hat kein Geld. Man ist auch nichts gewöhnt. Man kann damals, konnte man mit 400 Euro leben sozusagen im Monat, ja. Man hat nur Pumpernickel und Gouda und Toastbrot gegessen, so war es bei mir, ja. Gouda und Erdnussbutter. Das heißt, es war so Low Level.
Ja.
Und wenn ich dann mehr verdiente, dann und ich behalte erstmal dieses Low Level, kann ich unheimlich viel. Genau. Also einen großen Asset aufbauen nebenbei. Wenn ich mich sofort voll aus dem Fenster lehne, dann, das hast du gesagt, dass wenn ich mit 2.000 nicht auskomme, komme ich auch mit 10.000 nicht aus. Und das ist der große Fehler, den da auch viele machen. Deshalb wirklich vorwärts sparen und nicht rückwärts.
Völlig richtig. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, würdest du da mit deinem heutigen Wissen die ein oder andere deiner früher getroffenen Finanzentscheidungen heute anders treffen? Und wenn ja, welche?
Also ich würde vielleicht mehr Gold kaufen. Und wenn ich das natürlich wissen würde, was ich heute weiß, dann hätte ich auch anders vielleicht Aktien gekauft, als ich in der Ausbildung war. Aber es war ja genau nach der Dotcom-Blase, da waren Aktien so verpönt, dass ich dann erst viel später angefangen habe, mich mit Aktien zu beschäftigen. Ja. Das war, obwohl ich Bankkaufmann war, ein großes Problem.
Ja.
Und auch zum Beispiel Gold wurde da verpönt. Ja. Es wurde immer so gesagt, als wären, oh, das sind die komischen Leute, die Gold kaufen, so die Old Fashion ewig gestrigen, wo die Unze Gold damals 500, 600 Euro gekostet hat und jetzt könnt ihr ja mal gucken, ja? Also oder sogar 300 oder was ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall war es unheimlich günstig, die Unze im Vergleich zu heute. Und das sind so Ratschläge, die einem dann gegeben wurde, aber das bereue ich jetzt nicht, das würde ich meinem jüngeren Ich sagen, wenn ich mich zurückbeamen könnte. Ansonsten natürlich ist auch viel Geld liegen geblieben. Man braucht jetzt aber nicht so in die Vergangenheit schauen. Man soll schauen, was kann ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Und was kann ich jetzt machen, damit ich morgen auch noch was machen kann?
Sehr gut, ja. Jetzt komme ich zu einer fabulösen Frage. Wenn Geld ein Tier wäre, welches würde es sein und warum?
Was für ein Tier? Also ich würde sagen, Geld wäre dann sowas wie ein Huhn. Also ich habe ja vier Hühner, ja, aber ich denke so, man guckt dem Geld dann, man guckt vielleicht den Hühnern zu, ja. Das Huhn macht jetzt keine großen Sprünge, es ist jetzt kein Jaguar oder irgendwie sowas, wo man immer denkt, ah, das muss die ganze Zeit rennen und so weiter. Ne? Ja. Der Jaguar kann zwar lange rennen und auch schnell rennen, aber dann chillt er ewig. Okay. Ich glaube, so ein Huhn ist, glaube ich, wenn du mich jetzt so fragst, ich habe mich ja nicht darauf vorbereitet, aber läuft so rum, es pickt so, es entwickelt sich, ja, und es legt jeden Tag ein Ei oder fast jeden Tag. Das heißt, du hast dann eine Rendite, eine kontinuierliche. Ja. Ne? Du hast auch gleichzeitig eine Entspannung.
Ja.
Du kannst dem Huhn zuschauen. Das Huhn, das wühlt da, das frisst alles Mögliche, das frisst Gras und Körner und Käfer und Würmer. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, also, wenn du mich so fragst.
Das mit dem Ei klingt sehr gut. Also das finde ich ein echt gutes Metapher. Sehr schön. Also lieber Dave, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview, für deine Zeit und mir hat es großen Spaß gemacht. Und die Zuhörer, glaube ich, die haben wirklich jetzt sehr interessante Anregungen mitgenommen, was sie mit Geld anfangen können, wie man vielleicht finanziell intelligent hier umgehen kann. Vielen lieben Dank dir, alles Gute dir und vielleicht freue ich mich mal auf nächstes Mal wieder mit dir. Wir können ja irgendwann vielleicht mal nochmal ein Interview gemeinsam machen. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Ja, Micha, es freut mich auch und ich hoffe, deine Zuhörer und Zuschauer machen was draus. Das ist das Allerwichtigste. Vielen lieben Dank und ich wünsche allen noch einen wundervollen Tag.
Danke dir und ich verlinke das alles von dir unten in den Shownotes. Das können meine Zuhörer alles sehen und die Infos über dich einholen. Wunderbar. Herzlichen Dank dir.
So, ich hoffe, dieses Interview hat dir wieder viele, viele Anregungen gegeben, wie man mit Geld intelligent umgehen kann. Inspirierend finde ich immer wieder zu sehen, wie erfolgreiche Menschen erfolgreich geworden sind, wie sie vielleicht früher mal mit Geld umgegangen sind und wie sie heute mit Geld umgehen. Da sind doch immer wieder sehr entscheidende Tipps dabei, wie man wirklich intelligent mit Geld umgehen kann. Ich freue mich, dass du dabei warst, zugehört hast und diesen Podcast hoffentlich abonniert hast. Kommentiere gerne auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Ich wünsche dir große Freude mit Geld, ja mit viel, viel Geld. Dein Micha.